Danke an Lorenz, Andreas und Brigitte, dass ihr Erklär mir die Welt neu unterstützt. Und danke auch an alle anderen 421 Personen, die den Podcast unter erklärmir.at/support finanzieren. Letzte Woche waren wir ja für das Podcast-Festival der Kleinen Zeitung in Graz und haben dann auch ein kleines HörerInnen-Treffen veranstaltet und eben gemeinsam mit HörerInnen gebruncht. Und es war wirklich so nett. Wir haben uns besser kennengelernt und eine richtig feine Zeit gehabt. Und wir wollen das unbedingt öfter machen, auch eben manchmal, wenn wir mit dem Podcast unterwegs sind und in anderen Bundesländern sind. Also liebe Grüße nochmal an alle, die beim Brunch dabei waren. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal auch vorbeikommst.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man ChatGPT als UnternehmerIn verwenden kann und das erklärt mir Anita Zierlina. Hallo.
Hallo Andreas.
Hallo liebe Anita, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Anita Zierlina. Ich bin selber Unternehmerin, habe eine kleine Beratungsagentur und Führungskräfteentwicklungsagentur, war lange Zeit im Medienbereich als Managerin tätig und beschäftige mich viel mit Veränderung und Transformation von Unternehmen und Veränderung von Führung, Veränderung von Unternehmenskultur. Und das hat natürlich heutzutage auch ganz viel mit KI zu tun.
Anita, wir haben in Erklär mir die Welt schon Folgen, wie man ChatGPT und KI verwendet im Bildungsbereich, zum Buchschreiben. Wir haben uns angeschaut, welche Auswirkungen es auf ganze Volkswirtschaften hat. Heute wollen wir hyperfokussieren auf Unternehmen, auf Selbstständige, auf Menschen, die Strategien ausarbeiten müssen, MitarbeiterInnen führen, die was aufbauen, ist aber ganz wichtig. Wir machen die Episode für Menschen, die schon mal mit ChatGPT gearbeitet haben. Also man muss keine Expertin sein, kein Experte, um heute folgen zu können. Aber die Basics, was jetzt Prompten heißt und so, die sparen wir heute. Gibt es alles in Erklär mir die Welt zum Nachhören. Aber ich bin überzeugt, dass die Dinge, die wir besprechen, nicht nur für UnternehmerInnen interessant sind, sondern man kann von dir auch ganz viele praktische Dinge lernen, wie man ChatGPT für alles andere im Leben auch einsetzen kann. Das darf ich mal sagen, weil ich von dir da auch schon sehr viel gelernt habe. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das denn veranschaulichen und hatten dann die Idee, wir machen so das klassischste kleine Unternehmen, was uns so einfällt, nämlich einen Limonadenstand.
Total. Hast du das echt mal gemacht, so einen Limonadenstand?
Nein, ich kenne das nur aus dem Fernsehen.
Ich kenne das auch aus dem Fernsehen, aber es ist ein gutes Beispiel.
Voll. Also wir wollen nicht nur drei kleine Limonaden verkaufen, sondern mehr. Wir wollen das größer machen. Wir sind ambitioniert. Aber wir wollen uns anschauen, wie uns ChatGPT denn dabei helfen könnte. Ja.
Genau. Und da haben wir uns überlegt, was sind denn eigentlich all die Dinge, die man so tut, wenn man ein Projekt oder ein Unternehmen oder einen Limonadenstand hat. Und das geht ja damit los, dass man sich mal Gedanken dazu machen muss, was ist denn eigentlich mein Produkt? Man fängt damit an, Innovationen zu machen, sich zu überlegen, ist es Zitrone, Orange, Erdbeere, verkaufe ich es in Halbliter oder Viertelliter Gebinden, was ist denn überhaupt ein guter Preispunkt dafür? Aber geht dann natürlich weiter in Sachen Verkauf, Marketing, Distribution, alles, was man halt so macht, wenn man etwas herstellt oder etwas produziert. Oder ein Service oder etwas an den Mann oder an die Frau bringen will. Mhm. Und das sind eigentlich alles Teile dieser Wertschöpfungskette, wo potenziell natürlich KI einem dabei helfen kann.
Mhm. Beginnen wir mal beim Produkt. Also ich weiß jetzt, Limonadenstand it is. Weiß aber noch nicht genau, welche Limonade. Inwiefern könnte ich jetzt ChatGPT verwenden, um mir dabei helfen zu lassen?
Naja, jeder, der mit einem Produkt auf den Markt gehen will, Limonade oder nicht, macht das ja, weil man sich mal erhofft, dass es dafür einen Markt gibt. Man erhofft, dass es da draußen Menschen gibt, die darauf warten, dass man mit der Limonade ankommt. Die sagen, so gute Limonade hatte ich noch nicht oder diese Limonade hat ein besonderes Design, ist besonders cool, eine besondere Dose, die ich so nirgends anders kaufe oder die bekomme ich in einem Lokal, wo ich sonst keine so tolle Limonade bekomme. Also man macht ja ein Produkt, weil man von einer Ambition getrieben ist. Die Welt braucht dieses Produkt. Jetzt ist alles, was damit zu tun hat, dieses Produkt gut hinzukriegen, natürlich enorm zeitaufwendig. Die Recherche, sich zu fragen, wie soll denn das überhaupt aussehen? Was darf es denn überhaupt kosten? Was gibt es denn da am Markt draußen noch für Produkte, die mit meinem in Konkurrenz stehen? Was für Regeln gelten denn für die Herstellung von Limonade? Welche Gesundheitsrichtlinien muss ich folgen? Darf ich überhaupt auf der Straße Limonade verkaufen oder nicht? Also alles hat mit Recherche zu tun. Und wenn ich ein Kleinstunternehmen bin, vielleicht sogar eine One-Woman- oder One-Man-Show, dann ist das alles Zeit. Und Zeit ist eigentlich das wertvollste Gut, was ich habe als Kleinunternehmerin, als Projektleiterin, weil im Endeffekt muss ja alles am Anfang ich selber machen. Das heißt, ChatGPT und KI kann mir helfen bei gewissen Fragen der Recherche, kann mir helfen bei gewissen Fragen, wo ich große Mengen von Informationen habe, weil es gibt ja zu allem und jedem Reports, Untersuchungen, Gesetzestexte. Wenn ich die alle allerdings von Seite 1 bis Seite 398 selber lese, sitze ich eine Woche da und lese daran. Das heißt, KI kann mir helfen, diesen Prozess des Informationskonsums, aber auch der Aufbereitung, der Strukturierung sehr, sehr, sehr viel schneller zu machen.
Jetzt hören uns vielleicht Leute zu, die haben ein paar Mal ChatGPT probiert und wie wir alle ist schon mal ein Blödsinn rausgekommen.
Jawohl.
Und jetzt geht es darum, okay, Unternehmertum, wir investieren da auch Geld. Wir schauen uns an, okay, vielleicht wenn ich eine Limonade verkaufe, was muss ich denn für Auflagen erfüllen? Potenziell, wenn ich da Fehler mache, kann das große Konsequenzen haben für meine Kundinnen, die vielleicht was trinken, was sie nicht trinken sollten, oder auch für mich, weil ich Gesetze breche. Und da vertraust du wirklich ChatGPT?
Es kommt immer darauf an, was man mit KI macht. Ne? Also KI und ChatGPT und ganz generell jegliche Art von Gen-AI, die heute genutzt wird, ist ja per se nicht intelligent, auch wenn es künstliche Intelligenz heißt. Wenn ich also KI verwende und ChatGPT verwende, wie ich eine Suchmaschine verwenden würde, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich Halluzinationen zurückgespielt bekomme. Das heißt, ich kriege dann vielleicht 90% der Information, die faktisch korrekt ist, aber dann ist 10% irgendwas komplett Absurdes, Weirdes drinnen. Das kennt, glaube ich, fast jeder oder jede, der mal ChatGPT wie eine Suchmaschine benutzt hat, also wie man eigentlich Google oder sowas benutzen würde, der oder die dann eine total wilde Information zurückkriegt. Ich kann mich erinnern, wirst du vielleicht auch, als vor mehr als 2 Jahren GPT aufgekommen ist, haben alle sich selber quasi ge-GPT'd. Ich natürlich. Weiß gar nicht, was das Verb dann dafür ist. Und dann kam natürlich lauter Wahnsinn raus, ne? Weil das eigentlich nicht der Use Case ist, für den das Ding gedacht ist. Der Use Case ist, das ist eine Art Maschine, die wahnsinnig gut mit großen Mengen an Sprache umgehen kann und die strukturiert durchforsten kann. Was sie eigentlich nicht tut, ist mir sagen, das ist akkurate Information. Wenn ich jetzt also frage, was ist die Anita-Zelina und was macht die so, kann sein, dass mir GPT 80% zurückspielt, das stimmt, dass es von meiner Wikipedia-Seite rauskopiert hat, und dann kann sein, dass irgendein total wilder Fakt drinnen ist, der nicht stimmt. Das sollte man und kann man auch zu einem guten Teil vermeiden. Man kann es vermeiden, indem man die KI mit Unterlagen und Dokumenten füttert, die richtig sind, die faktisch korrekt sind, die man also hochlädt und der KI ganz gezielt den Auftrag gibt, nur diese Informationen heranzuziehen, wenn sie mir sozusagen etwas zurückspielt und ausspielt.
Aha. Okay, spielen wir das mal durch. Bevor wir uns anschauen, was ist genau unser Produkt, wollen wir uns mal anschauen, was muss man denn eigentlich regulatorisch beachten? Weil vielleicht sind die Auflagen ja so hoch, dass das sowieso das ganze Projekt gleich zu Grabe trägt. Dann suche ich mir dann Gesetzestexte oder Reports von Behörden,
genau.
Also Dokumente.
Praktischerweise für unseren Limonadenstand jetzt bin ich ja tatsächlich auch Juristin in meinem ganz ursprünglichen uralten Training. Das heißt, in dem Fall würde ich tatsächlich damit anfangen, diese Gesetzestexte gibt es ja. Es gibt Gesetzbücher, die mir sagen, was muss ich tun, um in Österreich eine Gewerbeberechtigung zu haben? Was muss ich tun, um Limonade oder Lebensmittel herstellen zu dürfen? Was muss ich tun, um Konsumentenschutz wertzuschätzen? Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich einhalten? Diese erste Hürde, dieses erste Recherchieren würde ich nicht an eine KI delegieren. Sondern dieses erste Recherchieren, da ist es heutzutage zumindest noch, who knows, was die Zukunft bringt, aber heutzutage noch sinnvoll, dass man sich auf seine Expertise verlässt, auf Fachexpertise verlässt, dass man, wenn man selber nicht die Expertise hat, mit einem Experten spricht und sagt, hey, du bist doch Jurist, was sind denn die 5 Gesetzestexte, die für mich relevant sind?
Gehst du vielleicht zur Wirtschaftskammer?
Vermutlich gehe ich zur Wirtschaftskammer oder ich buche mir eine Stunde mit einem Anwalt für Unternehmensrecht oder Innovationsrecht oder Konsumentenschutzrecht. Das kostet ein paar hundert Euro. Aber wenn ich ein großes Produkt und ein Unternehmen aufbauen will, muss ich halt auch ein paar Euro leider ausgeben dafür, dass ich sozusagen nachher viel Geld mit der Limonade verdiene. Aber diese erste Entscheidung, was fülle ich ein sozusagen in meine KI? Ich glaube, da ist es wichtig, dass man die bewusst trifft und selbst trifft. Also ja, man kann zum Beispiel sagen, ich identifiziere die Regularien, die Gesetzestexte, die Unterlagen, die Dokumente, die relevant sind.
Okay, dann habe ich eine Stunde mit dem Anwalt. Da kann man in der Stunde nicht alles im Detail erklären. Geht es nur mehr darum, okay, ich weiß jetzt Gesetz ABC, die Behörde ist verantwortlich und so weiter und so fort. Dann finde ich dort die relevanten Unterlagen.
Hast einen riesen Stapel an virtuellen 100-seitigen PDFs.
Könnten wir jetzt mal 2 Monate lesen.
Könntest dir jetzt Urlaub nehmen und sagen, schön, jetzt lese ich mal 798 Seiten Juristenlatein.
Genau, die Hälfte Zeit, versteht man nicht.
Genau, die Hälfte versteht man nicht. Die Zeit hast du als Unternehmer natürlich nicht, weil du musst ja schnell ins Tun kommen und ins Machen kommen, um dann auch ein Produkt zu haben, um dann auch idealerweise Kunden zu haben, Erlöse zu generieren. Das heißt, in einer idealen und in einer perfekten Welt hättest du diese Zeit und lehnst dich jetzt 2 Monate zurück und liest das alles und denkst drüber nach. In einer Zeit, in einer Welt, die aber sozusagen unperfekt ist, hast du die Zeit nicht, was in der Vor-KI-Welt bedeutet hätte. Du sagst, na gut, ich muss jetzt einfach starten, das ist alles zu viel, wird schon schief gehen. Kann ja nicht so schlimm sein, Limonade verkaufen, wird mich schon keiner erwischen, wenn ich nicht allen Regeln folge. Also ein Risikoverhalten. Dieses Risiko kannst du minimieren, wenn du dir von KI helfen lässt, nach gewissen Kriterien diese großen Mengen an Informationen zu durchforsten und strukturiert aufzubereiten. Du kannst das Risiko nicht auf Null bringen, weil KI ist nicht perfekt. Das muss man sich, glaube ich, bewusst sein. Die beste Alternative wäre immer noch, 100% seiner Zeit als Mensch für jedes kleinste Detail einzusetzen. Nur das ist ja, wie wir gerade gesehen haben, eine unrealistische Alternative, weil du die Zeit nicht hast. Das heißt, die zweitbeste Alternative, bevor du sagst, viel zu viel, mach gar nichts, ich starte einfach so durch, ist zu sagen, ich benutze KI in einer strukturierten Form und bin mir dann bewusst, dass das wahrscheinlich nur zu 90% allumfassend ist und 10% nicht drinnen ist, aber 90% ist besser als 0%.
Ja, und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Das sagt der Ethan Mollick immer, Professor in der Wharton Business School, ein toller KI-Experte. KI muss nicht perfekt sein, sondern KI muss besser sein als die besten mir zur Verfügung stehende Alternative.
Genau, genau was du jetzt und das ist tatsächlich, glaube ich, echt extrem wichtig, weil ich höre halt immer noch oft, ja gut, das ist jetzt nicht so gut, wie wenn ich da jetzt einen Menschen Vollzeit dafür einstelle. Ja, und zum Glück ist es noch nicht so gut, aber die Alternative habe ich ja nicht oft. Als Kleinstunternehmer, als Solopreneur, ich kann ja nicht sagen, ja, hole ich mir halt noch 3 Vollzeitangestellte dazu. Das ist ja oft keine realistische Alternative zu Beginn.
Ja. Und wie würdest du das dann machen? Du hast dann die paar 100 Seiten. Mhm. Was machst du mit denen?
Also tatsächlich, auch wenn wir heute großteils über GPT reden, glaube ich, dass verschiedene KI-Tools verschiedene Stärken haben. ChatGPT ist der fantastischste Assistent, den man haben kann, wenn man ihn oder sie oder es gut trainiert. Darüber können wir nachher noch ein bisschen sprechen. Mhm. Tatsächlich, wenn ich mit großen Mengen an Informationen arbeite, die ich auch in einer, wie soll ich sagen, referenzierten Form aufbereitet haben will, also wo ich gern hätte, dass die KI sie mir zurückspielt und sagt, ich habe das jetzt durchforstet, hier ist meine Zusammenfassung und ich verlinke dir auch jeweils die Originalquellen sozusagen die Fußnoten, wie wenn man in einem Buch Fußnoten hat, wo ich also nachprüfen kann, steht das auch echt drinnen? Und wenn ja, auf welcher Seite und in welchen Paragraphen steht's? Dafür würde ich tatsächlich eher Notebook LM oder Perplexity verwenden. Also auch das ist was, was man, glaube ich, mit der Zeit jetzt irgendwie lernt. Nicht jedes KI-Tool ist gleich gut für denselben Task. Ne? Man verwendet auch nicht ein Bildgenerierungstool, um Text zu analysieren, sondern ein spezifisches Tool dafür. Also da würde ich tatsächlich Notebook LM beispielsweise diese ganzen Unterlagen überlassen und würde fragen, such mir bitte heraus, was sind die relevanten Kriterien und Gesetze stellen, die für mich als Kleinunternehmer wichtig sind, zu beachten sind, zu fokussieren dabei besonders auf Gesundheit, Konsumentenschutz, Unternehmensrecht, Gründungsrecht etc. Und gib mir bitte immer auch die Quellenangaben aus den Dokumenten dazu.
Spar mir dann sehr viel Zeit, hab nicht dieselbe Qualität, wie wenn ich jetzt mit einem teuren Anwalt das alles machen würde. Dafür habe ich 20.000 Euro mehr, als wenn ich das machen würde.
Ja.
Und dann, wenn ich schlauer werde daraus, kann ich noch immer, okay, dann überlege ich mir das, wie könnte ich das machen, so könnte der Stand ausschauen, das melde ich dort an, da gebe ich der Behörde Bescheid und dann kann ich quasi mit meinem Plan noch immer, wenn die Ressourcen da sind, dann gehe ich jetzt noch mal eine Stunde zum Anwalt und sage, der Plan ist der, passt der oder muss noch was?
Ja. Übrigens dasselbe, wie man mit ganz vielen Dingen, glaube ich, mit KI gut umgehen kann. Erster Impuls kommt vom Menschen. Die Frage, was untersuche ich denn überhaupt? Was ist denn das, was ich herausfinden will? Was sind denn die drei Fragen, die ich beantworten will? Dann lässt man KI viel dieser Groundwork, also dieser eher auch nicht wahnsinnig kreativen Durchforstungsarbeit, Strukturierungsarbeit machen. Und dann am Ende kommt nochmal im Englischen verwendet man dafür eh oft dieses Wort, den Human in the Loop. Also am Ende schließt sich eben dieser Kreis nochmal. Und da kommt idealerweise wieder der Mensch rein. Deine Expertise oder die Expertise eines Anwalts oder die Expertise einer Mitarbeiterin, wovon wir halt auch immer reden in dem Fall. Und schaut eben dann nochmal drüber und sagt, ja, stimmt so oder nein, da habe ich jetzt noch zwei Punkte identifiziert, an denen man noch arbeiten kann. Das heißt, der große Effizienzgewinn, Zeitgewinn, die große Ersparnis liegt da so in der Mitte drinnen.
Okay, wir haben das jetzt geklärt, wir haben das richtige Gewerbe angemeldet, wir fühlen uns selbstbewusst, dass wir in 2 Wochen nicht im Gefängnis landen mit unserem Limonadenstand.
Guter Start für die Selbstständigkeit.
So, und jetzt widmen wir uns mal dem Produkt, weil das ist ja, wenn ich kein gescheites Produkt habe, dann brauche ich auch keinen großen Limonadenstand bauen und mir Strategie überlegen. Bei der Suche nach einem guten Produkt, wie kann mir da ChatGPT helfen oder andere KI-Tools?
Es ist ja total spannend, weil oft so landläufig gesagt wird, ach, was die nicht können, die Tools, sind Kreativität. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen eine spannende Diskussion, weil was heißt Kreativität? Natürlich kann ein KI-Tool für sich alleine gelassen nicht mit sich selber sozusagen im stillen Kämmerchen kreativ sein und von selbst ohne Prompts, ohne sozusagen von außen diesen Spark zu bekommen, einfach Ideen generieren. Aber was es schon kann, ist, es kann mit Vorgaben von uns, indem wir hineinwerfen, hey, wir sind da gerade an etwas, das wir entwickeln, sind uns aber noch nicht ganz klar, was der Claim sein soll, was der coole Name für das Produkt sein soll, welche kreativen Geschmacksrichtungen es geben könnte, die vielleicht noch nicht so dominant im Markt sind. Mit guten Prompts und sozusagen klaren Angaben kommen da total spannende Kombinationen raus. Das kann man probieren selber, wenn man gerade dabei ist, den Namen für ein Produkt oder ein Projekt oder vielleicht auch einen Podcast oder ein Buch oder einen Blog zu überlegen. Man kann das selber mal probieren, wenn man sagt, ich hätte gern einen Claim für ein Event, das ich gerade veranstalte. Man kann sagen, ich habe da bisher einen Werbespot, aber ich finde ihn total langweilig. Ich sagte, den bisherigen Werbespot, verbessere mir den nochmal. Mach ihn kreativer, mach ihn jünger, mach ihn digitaler, mach ihn unerwarteter, mach ihn kontroverser, mach ihn wilder, mach ihn aufregender, mach ihn globaler. Und die KI wird, darum ist ja sozusagen auch die Sprache der Schwerpunkt von ChatGPT, und das Arbeiten mit Sprache. Die KI wird mir je nach meinem Prompt sozusagen kreative Vorschläge dazu liefern. Und dann kommt wiederum der Punkt, was ich damit mache mit diesen Vorschlägen, welche ich davon im Endeffekt nehme, welche dann mir, zu mir und meinem Produkt und vielleicht auch meiner Zielgruppe passen und ob ich dann am Ende nochmal einen kleinen Dreh dran mache und sage, gefällt mir noch nicht ganz, aber jetzt sozusagen mache ich noch ein Feintuning. Das ist natürlich wieder dann Human in the Loop, ne? Das ist mir dann überlassen. Aber ich glaube, es ist fast ein bisschen, jetzt sage ich das so provokant, manchmal ein bisschen menschliche Arroganz, dass man sagt, nee, die KI kreativ sein kann die nicht. Ne? Ich bin in vielen Meetings schon gesessen, wo Namen gebrainstormt wurden und ich kann sagen, die waren jetzt nicht immer, und da waren Menschen drinnen, ne? Und das war jetzt nicht immer ein Hort von konstanter, unerwarteter, überbordender Kreativität. Ne? Also da hatte ich manchmal kreativere Momente mit KI.
Ja, und hast du dann Tipps für einen Prompt, wenn wir uns jetzt überlegen wollen, was soll so das spezielle Limonade, es gibt schon viele Getränke, es muss irgendwie was Tolles sein, dann ist wahrscheinlich kein guter Prompt so, ich will Limonade verkaufen, welche könnte ich verkaufen?
KI, ich stelle es mir immer so vor, wie einen neuen, total wissbegierigen, total superen, aber noch sehr unbedarften Mitarbeiter, mit dem ich beginne zusammenzuarbeiten. Der kommt, erster Tag, total motiviert und sagt, ich will helfen. Kann ich helfen? Wobei kann ich helfen? Und ich sage, okay, gleich sind wir soweit. Ich erzähle dir erstmal ein bisschen was über mich, über unsere Kunden, über das Unternehmen, über das Produkt, über die Werte, darüber, was wir vermitteln wollen. Wollen wir eher jung und cool sein? Wollen wir eher gediegen und elegant sein? Richten wir uns an eine globale, urbane Kundenschaft? Richten wir uns eher so an gediegene Häuser in der Vorstadt, die halt bisher Limonade für 7,99 die kleine Dose kaufen? Was ist denn sozusagen unser Zugang? Und das muss ich der KI sagen, wenn ich will, dass sie mir was liefert, was dann auch entsprechend der Marke, den Eigenschaften, den Kunden, den Werten entspricht. Das heißt, je besser ich diese Hintergründe in einen Prompt hineinbaue, oder wenn ich es überhaupt ernst nehme, kann ich schon ein echtes Custom-GPT damit bauen. Aber bleiben wir mal sozusagen simpel und sagen, ich baue das in einen Prompt rein. Je mehr emotionale Hintergründe, je mehr Markenhintergründe, je mehr skurrile, überraschende Fakten über mein Produkt und das, was mein Produkt vermitteln soll, ich da reinbaue, desto besser wird die KI mir Claims liefern können oder sagen können, dann solltest du vielleicht diese drei Geschmacksrichtungen probieren. Das heißt, ich würde in dem Fall sagen, ja, vielleicht ist unser Limonadenstand ein echter, unerwarteter, innovativer, Gen Z, tauglicher, globaler, aber trotzdem wienerischer Limonaden, sozusagen ein Limonadenschwerpunkt, den es halt so noch nicht gibt. Wie verbinden wir wienerisch, richtig traditionell mit global und international? Wie verbinden wir Tradition und Moderne? Wie wollen wir urban, aber gleichzeitig Natur und Gesundheit damit vermitteln? Also es hängt eben sehr davon ab, was wir machen wollen, aber wenn ich das der KI mitgebe, dann wird sie besser in der Lage sein, mir Vorschläge zu liefern. Und das kann man sich, glaube ich, selber ganz gut vorstellen und auch ausprobieren.
Und das ist wieder genau der Punkt, zuerst Mensch, dann KI, dann Mensch, den du vorhin gemacht hast. Weil man kann sich jetzt nicht vorstellen, wenn man jetzt vielleicht die Folge angeklickt hat, so, jetzt kann jeder Unternehmerin werden, weil man drückt einfach auf ChatGPT und das macht einen das ganze Konzept. Sondern man überlegt sich was, man hat eine Idee und dann füttert man die KI.
Genau.
Man verfeinert es, kriegt neue Ideen zusätzlich, verbessert es, merkt vielleicht, wo man Lücken hat, blinde Flecken und dann arbeitet man wieder selber weiter.
Genau, also man erspart sich, ich glaube, manchmal wird da versehentlich gedacht, ich erspare mir einfach alles. Ne? Ich liege dann nur mehr am Strand und halte meine Zehen in die Sonne und die KI macht alles. Und das ist nicht so und ich muss auch sagen, zum Glück nicht so, weil meistens, ich kann es zumindest von mir sagen und du wahrscheinlich von dir auch, wenn man Unternehmer oder Unternehmerin wird, dann wird man das ja auch, weil man ja selber gerne arbeitet. Man tut ja gerne etwas. Man will ja nicht nur die Zehen in die Sonne halten, sondern man will ja auch dabei sein. Aber meistens für viele Menschen, gibt natürlich auch andere, aber für viele ist halt dieser eher bürokratische Mittelteil der Arbeit, dieses Listen schrubben, lange Reports lesen, Dokumente und Regelungen durchforsten, nicht unbedingt das, weswegen sie Unternehmerinnen und Unternehmer geworden sind. Das heißt, wenn man unser aller Tag hat nur 24 Stunden und unser Arbeitstag hat hoffentlich nicht 24 Stunden, sondern eher sowas in der Richtung von 8 Stunden, selbst als Unternehmerinnen. In diesen 8 Stunden, wenn man bisher 4 Stunden mit diesen eher, wie soll ich sagen, bürokratischen, aufwendigen, mittleren Tasks verbracht hat und das jetzt zu einem Teil an eine KI delegieren kann, im wahrsten Sinn des Wortes, so wie ich es halt sonst auch an einen juniorigen Mitarbeiter delegieren würde, dann hat man diese Zeit plötzlich zur Verfügung, nach einer Anlaufphase, nach einer Einschulungs-, nach einer Onboardungsphase, um wertschöpfendere, kreativere, schönere Dinge zu machen, wegen derer man eigentlich Limonadenstand-Inhaberin geworden ist.
Ja. Und so ein Prompt, wie könnte dann auch schon, sprichst du rein oder schreibst du insofern?
Ich schreibe tatsächlich. Ich glaube, es ist eine Geschmackssache. Also ich bin keine große Voice-Memo-Rekorderin und weder bei KI noch sonst so. Ich kenne aber total viele, die das einfach nur mehr im Diskurs machen. Ich bin recht schnell darin zu schreiben, weil Schreiben halt auch einer meiner Hauptaufgaben in meinem Job ist. Das heißt, ich schreibe dann tatsächlich. Mhm. Aber ich glaube, das ist für viele... Ich schreibe auch sehr druckreif, also dadurch sozusagen geht das für mich auch gut, aber ich weiß, dass für viele, die vielleicht nicht aus der schreibenden Zunft kommen und das sehr druckreif, sehr schnell schreiben, dass dieses Reinsprechen und einfach quasi diese Voice-Funktion von GPT eine totale Erleuchtung ist, weil man kann ja mehr oder weniger ohne Punkt und Komma da rein ramblen und seine Gedanken dampen.
Liebe ich.
Genau. Kann ich mir vorstellen, dass du es gern magst. Und dann einfach sagen, so, jetzt hast du das, was du brauchst. Mach was Strukturiertes draus. Mhm. Mach Ordnung in meinen Gedanken. Das ist eigentlich total cool.
Voll. Also was ich immer mache, ich rede nicht mit ChatGPT, sondern ich diktiere quasi meinen Prompt und lese dann die Antwort und diktiere dann wieder zurück.
Aha.
Ja, funktioniert für mich viel besser mit der wirklichen Voice-Funktion, die finde ich oft ein bisschen nervig, gerade bei so und strukturierten unternehmerischen Dingen. Wenn ich jetzt über ein Buch philosophieren will, dann okay, aber so.
Ja. Ich glaube, das ist eben auch so eine der wichtigen Dinge, das ist eben Geschmackssache und um rauszufinden, was der eigene Geschmack ist, muss man ein bisschen herumspielen. Also darum ist, glaube ich, das so wichtig, dass man, egal ob Limonadenstand oder CEO eines großen Unternehmens oder Bibliothekarin, dass man sich hinsetzt und sagt, ich lerne jetzt einfach mal, wie ich und die KI, wie wir miteinander am besten uns verstehen und zurechtkommen.
Okay, also der Prompt ist sinnvollerweise nicht, ich möchte Limonade verkaufen, welche soll ich verkaufen, sondern der Prompt ist, ich rede da so viel rein, ich bin Andreas, ich habe bisher das gemacht und jetzt will ich Limonade verkaufen, weil ich liebe das, weil ich habe das getrunken oder das, ich war in New York und das war so ein spezielles Produkt, ganz toll. Jetzt haben wir gedacht, ich möchte was mit, wie du gesagt hast, globalem Anspruch, aber ich komme aus Wien, vielleicht können wir irgendwie die Zutaten ganz lokal uns kaufen, da in Wien. Es soll irgendwie eine Zielgruppe von 20- bis 30-Jährige, eher urbane, moderne Menschen, die Anspruch haben, die bewusst leben. Also je mehr ich schon weiß, desto besser wird dann auch die Vorschläge, die zurückkommen.
Genau. Und dann ist es so ein bisschen wie du, ich bleibe gern wieder bei der Analogie von einem neuen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, die an dem Tag zum ersten Mal begonnen hat. Die kommt dann aufgeregt, so wie ChatGPT dann aufgeregt kommt, mit einer Liste von, hey, ich habe mir 10 Namen überlegt für die neue Marke, darf ich sie dir mal zeigen? Und du sagst, ja bitte, zeig's mir mal. Und denkst dir, ui, die hat das noch nicht ganz verstanden, da müssen wir nochmal eine Schleife drehen. Mhm. So ähnlich ist das mit KI. Die erste Schleife wird wahrscheinlich heißen, dass du sagst, vielen Dank dafür. Ich sage immer noch Danke, auch wenn es Energie verschwendet, aber das ist, glaube ich, eine eigene Diskussion. Vielen Dank dafür. Ich möchte da jetzt noch ein bisschen Feedback geben. Du hast das noch nicht gut wiedergegeben, wie wichtig mir Nachhaltigkeit und wie wichtig mir Regionalität ist. Bitte dreh noch einen Loop und leg den Fokus darauf.
Nee.
Die Marken, Namen, die du mir jetzt gegeben hast, sind vielleicht noch zu generalistisch und sagen nicht aus, dass es hier um Craft, hausgemachte Limonade geht, sondern das könnte auch was ganz anderes sein. Bitte dreh dann noch eine Runde und gib mir Namen, die ganz speziell klar machen, dass es hier um ein Lebensmittel oder um Limonade geht. Also das erste Feedback wird wahrscheinlich ein bisschen hart sein für dein GPT, weil ihr lernt euch ja gerade erst kennen. Ne? Das ist der Anfang sozusagen einer hoffentlich langen Beziehung. Das heißt, am Anfang muss ein bisschen Feedback her. Dann wird die KI, weil sie mit Kritik gut umgehen kann, sagen, vielen Dank, ich habe da nochmal dran gearbeitet. Hier kommt der zweite Wurf. Und dann wird das Ganze schon ein bisschen näher dran sein, im Normalfall. Und dann drehst du vielleicht noch eine dritte Runde und sagst, das ist jetzt schon viel besser, aber mir fehlt noch XYZ oder von deinen 10 Vorschlägen fand ich Vorschlag 1 und 3 am besten. Aber ich hätte gern, dass du noch da ein bisschen, das ist mir zu kurz, sind nur 3 Worte. Ich hätte gern, dass du mir da ein paar Games mit 5 bis 7 Worten draus machst. Und so arbeitest du dich Stück für Stück ein bisschen näher an das, was dann vermutlich in deiner Endauswahl drinnen sein kann. Und mit der Endauswahl gehst du dann abends heim, ne? Mit der gehst du heim und schläfst mal drüber. Und vielleicht kommst du am nächsten Tag in der Früh drauf, das ist noch nicht perfekt. Oder du sitzt am nächsten Tag in der Früh da und denkst, das ist eigentlich gut, mit dem arbeite ich jetzt. Wow. Oder vielleicht hast du einen Kollegen, mit dem du arbeitest und dem du sagst, du, also ich habe jetzt 3 Claims in der engeren Auswahl. Ich würde es dir gerne mal vorstellen. Sag du mal, was du davon hältst.
Ja.
Also auch hier wieder der Human in the Loop, ne? Ob du es dann einfach ungefiltert nimmst oder ob du sozusagen damit noch was tust, damit noch einen Loop einlegst, ist dir überlassen.
Und das finde ich so spannend, weil genauso arbeite ich damit und ich habe so das Gefühl, als hätte ich so, also ich gebe im Jahr jetzt 1500 oder mehr Euro aus für verschiedene KI-Tools. Und wenn ich das Freundinnen sage, dann denken sie sich, was ist mit dem los? Und bald heiratet er die KI. Aber wenn man als Unternehmer darüber nachdenkt, wie viel mir MitarbeiterInnen kosten, ich zahle jeden Euro gerne für die, aber ich habe nicht unendlich viele Euros, leider.
Total.
Dann ist der Mehrwert, also es ist, als hätte ich 30 umtriebige Assistenten, die ganz viel Blödsinn machen, aber auch ganz viel Nützliches und mich in allem beratschlagen.
Und Blödsinn machen sie wahrscheinlich vor allem dann, wenn du dich nicht gut um sie kümmerst, ne? Wie das halt auch im echten Leben so ist. Wenn man einen neuen Praktikanten holt und dann sagt, du, aber ich habe jetzt eigentlich keine Zeit in deiner ersten Woche, um dir beim Onboarding zu helfen, mach einfach mal irgendwas, dann kommt halt meistens das raus, was rauskommt, nichts Gutes, ne? Also wenn man mit der KI, so wie du jetzt gerade sagst, wenn man will, dass man in eine gemeinsame, produktive Beziehung kommt, wo die KI Stück für Stück lernt zu verstehen, was dir wichtig ist, wie du gerne schreibst, wie du gern kommunizierst, welche Themen, welche Werte dir wichtig sind, das ist ein Onboarding-Prozess, den man machen muss und für den man sich die Zeit nehmen muss. Also die Zeitersparnis, das ist, glaube ich, einfach so ein relevanter Faktor, den viele vergessen. Die Zeitersparnis beginnt nicht in Sekunde 1. Die Zeitersparnis, das ist so ein Peak. Ne? Am Anfang ist eher so, dass man sich hinsetzt und sich denkt, boah, jetzt muss ich auch noch damit Zeit verbringen. Ne? Habe eh so viel zu tun. Das heißt, man muss am Anfang Zeit rein investieren, den ersten Tag, vielleicht die erste Woche. Und dann beginnt die totale Zeitersparnis. Ne? Genau, aber am Anfang ist ein bisschen Aufwand.
Genau wie beim Mitarbeiter einstellen.
Also ich glaube, und das ist manchmal echt so, gerade wenn man neu ist als Unternehmer, als Unternehmerin oder als Chef, glaubt man ja, sehr cool. In dem Moment, wo ein Mitarbeiter da ist, kann ich delegieren. Ist ja toll. Ab dann wird alles leichter. Und wenn man es das erste Mal macht, kommt man drauf, ne, ganz so ist es nicht. Ne? Die ersten Wochen sind eigentlich total aufwendig, weil man gemeinsam lernen, gemeinsam einschulen, onboarden muss. Und dann beginnt die Zeit, wo man merkt, okay, jetzt ist es eigentlich weniger Arbeit. Und so ähnlich ist mit KI auch, außer dass der Onboarding-Prozess ein bisschen schneller geht tatsächlich als bei einem Menschen.
Ja. Was ich an deinem Zugang mag, ist, weil ich glaube, es gibt so ein Missverständnis, KI oder ChatGPT oder auch so Bildgenerierungstools, die haben schon so ein bisschen so das Image davon, das ist so lauter billiger Scheiß, das ist so Massenproduktion. Jetzt die Leute hauen Texte raus und Bilder und irgendwelche lustigen Memes, schaut alles gleich aus und ist irgendwie quasi Massenfertigung, Billigprodukte und damit wird man jetzt überschwemmt. Aber auch wenn man, was wir glaube ich beide haben, Qualitätsanspruch hat und irgendwann glaube ich mache ich auch mal eine Folge, wo ich nur erkläre, wie viel KI in Erklär mir die Welt steckt.
Ja, total spannend.
Also auch dann kann man KI nutzen, aber dann hört man halt immer noch in Erklär mir die Welt mich und ich recherchiere alles, aber ich habe jetzt quasi 20 Assistenten noch zusätzlich.
Total. Und ich glaube, das ist einfach, also auch ich bin absolute Perfektionistin und ich will, dass die Vorträge, die Trainings, die Unterlagen, die Beratungsinhalte, die ich habe, die müssen top und richtig gut sein. Und das sind auch hochpreisige Produkte, die ich anbiete. Die werden aber dadurch, dass ich KI verwende, besser und nicht schlechter. Weil ich hätte nicht die 800 Seiten Reports sonst gelesen. Ne? Und so kann ich sie konsumieren. Ich hätte nicht noch einmal das dritte Mal den englischen Text. Mein Englisch ist quasi 90% native, aber nicht 100%. Ich hätte nicht das Geld und die Zeit, jeden meiner englischen Texte einem Übersetzer zu geben. Ich könnte es mir einfach nicht leisten, jeden LinkedIn-Post. Jetzt kann ich tatsächlich einfach nochmal mit KI über alles drüber arbeiten. Da verliert kein Übersetzer oder eine Übersetzerin den Job, denn die hätten den Job vorher nicht gehabt. Aber mein Auftritt, mein englischsprachiger Auftritt wird professioneller, als er es sonst gewesen wäre, weil der war halt vorher nur 90% okay und hat halt ein paar False Friends oder ein paar Rechtschreibfehler drinnen gehabt. Und jetzt hat er die nicht mehr.
Ich finde, das gibt es für die USA da immer so super Daten, aber einer der interessantesten und für mich überraschendsten Fakten war, dass zweieinhalb Jahre nach Einführung von ChatGPT-3 war das dann, glaube ich, also wirklich so, wo der Durchbruch gelang, dass es heute mehr ÜbersetzerInnen in den USA gibt als damals.
Ja.
Was total faszinierend ist. Aber kommen wir zum Limonadenstand zurück. Wir sind da jetzt schon mächtig am Prompten. Wir haben uns schon viel überlegt, Zielgruppe, übers Produkt. Wir haben schon viel reingefüttert. Jetzt werden die Prompts immer länger. Du hast schon gesagt, man kann Custom-GPTs machen. Es hat auch so eine Memory-Funktion, wo sich gewisse Dinge merken kann. Man kann auch für Projekte Ordner anlegen, wo man in diese Ordner dann wiederum Dokumente reingibt oder spezifische Prompts und so weiter. Wofür verwende ich was, wenn ich jetzt so arbeite?
Also prinzipiell, glaube ich, kann man es vielleicht nochmal in der Analogie sagen, jetzt hast du diesen tollen, coolen Mitarbeiter, den GPT-Mitarbeiter, eingeschult einen Tag. Der hat mit deinem Feedback und so ist immer besser geworden. Du gehst am Abend heim und denkst dir, toll. Wenn du jetzt nicht eine Memory-Funktion irgendeiner Form einschaltest, dann kommt der mit Gedächtnisverlust am nächsten Tag in der Früh und sagt, hallo, ist mein erster Tag hier. Und du sagst, nee, du warst schon gestern da. Wir haben das alles besprochen. Ne? Wir haben alles besprochen über den Limonadenstand. Und er sagt, nee, also erinnere ich mich jetzt nicht. Müssen wir von vorn nochmal anfangen. Das ist dann nicht gut, weil das ist dann, die Zeitersparnis ist dann minimal, weil du jeden Tag mit der Einschulung neu beginnst. Das heißt, was wollen wir? Wir wollen über die Zeit diesem Mitarbeiter, dieser Mitarbeiterin, dem GPT, lernen, hey, hier sind ein paar Grundprinzipien, die du darüber wissen solltest, wie ich arbeite. Sprache, die ich verwende, Worte, die ich nicht verwende, die Art, wie ich Inhalte gerne vermittle, wer ist meine Zielgruppe, was für eine Art von Sprache verwende ich gern für meine Zielgruppe, aber eben auch Hintergründe über meine Firma, Hintergründe über den Markennamen meines Produktes, Hintergründe darüber, welche Produkte oder Projekte ich bereits gemacht habe, die du verwenden kannst in Unterlagen über mich. Das idealerweise heißt, du hast Unterlagen, die du hochlädst oder du hast sozusagen Prompts oder Beschreibungen, die du dem GPT quasi auf Dauer in die Memory-Funktion gibst und sagst, das merk dir bitte über mich und über unseren Limonadenstand. Mhm. Es ist ein bisschen Geschmackssache, ob man das im einfach Chat-GPT-Window, wenn man sozusagen einen normalen GPT aufmacht, ob man dem GPT sozusagen sagt, ich gebe dir eine Rolle. Immer wenn du als Limonadenstand-Projektmanager, wenn ich dich bitte, als Limonadenstand-Projektmanager zu arbeiten, erinnere dich bitte an diese Fakten. Du bist Manager eines Limonadenstandes, wir haben 3 Sorten, wir starten am 1. Januar mit dem Verkauf, wir sind urban, global und nachhaltig. Merk dir das bitte immer und übernimm es in dein Memory. Dann geht ein kleines Licht an, die Memory-Funktion schreibt sozusagen Memory-Function, Thinking und GPT sagte, habe ich mir gemerkt. Jedes Mal, wenn du mich ab jetzt bittest, als Limonadenstand-Manager zu agieren, greife ich auf dieses Wissen zurück. Ich starte also nicht jeden Tag mit null Wissen, ich starte mit ein bisschen. Das reicht für einen Anfang eigentlich und der Vorteil daran ist, dafür brauche ich kein extra Fenster aufmachen, ich brauche kein extra Tool, ich muss meinem GPT nur sagen, agiere jetzt als Limonadenstandmanager oder welche Rolle ich auch immer zugeteilt habe. Also für den ersten Schritt ist das, finde ich, ein ausreichendes Training. sollte ich sagen, das ist jetzt echt ein Mitarbeiter, ein Kernmitarbeiter in meinem Team und der hat eine ganz spezifische Rolle und mit dem will ich auch eigentlich weiterarbeiten und ich hätte vielleicht auch gerne, dass mein Kollege, der mit mir am Limonadenstand hat, auch mit dem interagieren kann, dann empfiehlt sich tatsächlich ein Custom-GPT anzulegen, das quasi dann so etwas ist wie tatsächlich ein Assistent, kann man, glaube ich, eigentlich sagen, der mit einer gewissen Einschulung, mit einem gewissen Prompt, mit einer gewissen Rolle und auch gewissen Unterlagen, die ich dann eben hochladen kann als Background, als Hintergrund, dann immer wieder Texte generieren kann, Inhalte analysieren kann etc. Mhm. Das sind so die zwei Varianten, die ich jemandem, der beginnt, empfehlen würde, entweder mit der Memory-Funktion im GPT-Fenster einfach zu arbeiten als Rolle oder ganz simpel ein eigenes Custom-GPT anzulegen und dem Stück für Stück beizubringen, was es über die Rolle wissen muss und über mich wissen muss und mein Unternehmen.
Und wenn ich jetzt ein Custom-GPT habe, ich nenne das jetzt das Sortenassistent, keine Ahnung, schlechter.
Sortenassistent.
Auf jeden
der
Fall.
Arme, aber ja. Gut.
Aber lernt das dann aus den Konversationen damit oder muss ich immer wieder das GPT neu füttern?
Hat
das
du hast ein, sozusagen, das Spannende ist, du hast beim Custom GPT sozusagen ein Fenster, wo du immer wieder Infos fürs GPT, die es sich auch merkt, einfüllen kannst. Da kannst du Dokumente hochladen, PDFs, Word-Dokumente. Du kannst quasi die Rollenbeschreibung laufend ergänzen mit neuen Dingen, die dazukommen, kannst Unterlagen hochladen von Konkurrenzbeobachtung oder ähnliches. Und dann hast du ein Fenster, wo du mit ihm interagieren kannst. Also du hast diese beiden Fenster parallel, kannst also links sozusagen eigentlich das System, die KI trainieren und rechts mit der KI dann schon kommunizieren und schauen, aha, was hat denn das jetzt geändert? Wenn ich der jetzt da links noch mehr Hintergrund über unsere Konkurrenz gibt, reagiert die dann in unserem Gespräch anders. Also ja, das hat eine Memory-Funktion, eine Funktion, wo du sozusagen kontinuierlich immer mehr Inhalte hineinladen kannst eigentlich in diese KI.
Du beschäftigst dich ja sehr viel mit der Führung von MitarbeiterInnen in Unternehmen, was ja was im Prinzip sehr Menschliches ist. Ja. Ich muss mit Menschen reden können, die verstehen, vielleicht einfühlsam sein können. Kann ChatGPT und andere KI-Produkte, können die dabei auch hilfreich sein?
Ja, also es ist auch wieder so, ne? Da denke ich manchmal, in einer idealen Welt wären natürlich alle Chefs und alle Chefinnen strategisch, umsichtig, empathisch, klar in der Kommunikation, laufend wertschätzend, gerecht, fair, freundlich. Und es gibt sicher viele Chefs und Chefinnen, die so sind. Aber ich glaube, jeder, der im Wirtschaftsleben arbeitet, weiß ich, bei Weitem nicht alle sind immer so. Chefs sind halt auch nur Menschen. Und Chefinnen auch. Das bedeutet, man hat mal schlechte Tage, man kommuniziert mal weniger wertschätzend, man vergisst mal ein Update auszuschicken an sein Team. Man vergisst vielleicht auch mal, weil man als Führungskraft dann nicht mehr täglich sozusagen im Laden drinnen steht, wie sich das anfühlt, Limonade zu verkaufen, auf der Straße in der Sonne zu stehen und wertschätzt dann vielleicht nicht mehr, was da sozusagen eigentlich alles an Engagement drinnen steckt. Und KI kann natürlich dabei helfen, Kommunikation, Mitarbeiterkommunikation zu strukturieren. Kann natürlich jemanden, der es eigentlich ein guter Chef, eine gute Chefin sein will, aber vielleicht auch 10.000 Dinge auf der To-Do-Liste stehen hat, vielleicht auch mal drauf vergisst, Feedback einzuholen, vielleicht auch mal das Mitarbeitergespräch verschiebt und dann vergisst, es wieder auf den Kalender zu bringen, kann helfen, dabei das besser zu strukturieren, die Kommunikation mit den Mitarbeitern, das Feedback an die Mitarbeiter, der Umgang mit dem Team, das zu professionalisieren. Was KI nicht ersetzt, ist, dass man es dann tatsächlich macht. Ne? KI kann mir als Chef oder Chefin helfen, wie so meine Toolbox damit aufzufüllen. Wenn ich vielleicht ein unstrukturierter Mensch bin, mir helfen, strukturierter zu werden. Wenn ich vielleicht oft in meiner Kommunikation unklar bin, mir helfen, in meiner Kommunikation klarer zu werden. Wenn ich vielleicht unter Stress dann oft unfair werde gegenüber meinen Mitarbeitenden, mir helfen und sagen, Vorsicht, jetzt kommst du wieder in diese Richtung. Ne? Also kann mir als Chef oder Chefin helfen, besser zu sein. Ob ich das dann nehme und ob ich das dann anwende und ob ich das dann auch akzeptiere, das ist so, wie wenn ich mit einem Coach arbeite, der oder die mir dabei hilft, besser in Führung zu werden. Da kann ich 1000 Sitzungen machen, wenn ich dann sage, alles schön und gut, aber machen tue ich es nicht, wird es keinen Effekt zeigen. Wenn ich das aber annehme, kann ich tatsächlich natürlich kann ich KI dazu benutzen, um auch die Art, wie ich Mitarbeiter führe und wie ich ein Team organisiere, sehr viel besser und effektiver für beide Seiten zu machen.
Ich denke gerade so drüber nach, weil auch von dir gelernt habe ich, schwierige Gespräche führt man von Angesicht zu Angesicht und macht man nicht per E-Mail. Ja. Manchmal muss man trotzdem ein E-Mail schreiben, wo man sich nicht ganz sicher ist, wie das ankommt. Man ist vielleicht gestresst, man ist vielleicht jetzt auch ein bisschen genervt von Mitarbeitern, was auch manchmal vorkommt und vorkommen darf, genauso wie MitarbeiterInnen von ChefInnen genervt sein dürfen. Ja. Und was ich da auch schon gern gemacht habe, ist so ein E-Mail von ChatGPT geben, könnte das falsch ankommen? Gibt es irgendwas, was ich jetzt formulieren könnte, dass das irgendwie freundlich, aber ich möchte, ich schätze die Person, ich schätze das sehr, ist nur dieses eine Ding.
Ja.
Ja.
Total.
Super dafür.
Richtig gut. Und auch hier kann man sagen, ich sende mein E-Mail rein in mein GPT und sage, gib mir Feedback darauf, wie das wertschätzender, könnte das falsch verstanden sein, könnte ich hier mehr Empathie zeigen, würdest du was umformulieren, damit es wertschätzender ist, aber es kann auch gegebenenfalls das Gegenteil sein. Wir wissen, dass gerade Frauen in Führungsrollen oder Menschen mit Migrationshintergrund in Führungsrollen oft fast entschuldigend auftreten, wenn sie etwas verlangen in einer E-Mail, oft nicht sich nicht trauen oder sozial nicht gelernt haben, weil die Gesellschaft das sozusagen nicht mitgibt, auch fordernd zu sein, auch direkt zu sein, auch sagen zu müssen, nein, das brauche ich jetzt aber tatsächlich bis nächste Woche Freitag. Ist nicht optional, ne? Also man kann auch umgekehrt, wenn das mein Punkt ist, wenn ich sage, ich habe eigentlich diese soziale Norm, dass ich mich eigentlich schon immer entschuldigen muss dafür, dass ich noch eine Veränderung in einem Projekt oder einem Produkt haben will. Wenn das meine soziale Norm ist und ich eigentlich da hinaus will, kann ich mein GPT auch trainieren, mir zu sagen, wie würde ich als selbstbewusster Manager dieses Mail schreiben? Kannst du mir sagen, ob da irgendwas drinnen ist, was mich eigentlich zu klein macht und was ich nicht tun sollte? Also das ist das Schöne. Es ist eigentlich das, was du daraus machst, ne? Das, was jeweils deine Stärken, aber auch Schwächen als Führungskraft, als Manager, als Unternehmerin sind. Wenn du wirklich offen mit KI daran arbeitest, dann kann sozusagen jedes dieser Themen kann der Schwerpunkt sein, dessen, woran ihr arbeitet.
Du hast so eine Reihe, eine Newsletter-Reihe über KI und Führung von MitarbeiterInnen, die ich jedem empfehlen kann. Und du schreibst da, KI kann schlechte Manager nicht gut machen oder ManagerInnen, aber gute ManagerInnen exzellent.
Ja.
Warum?
Wer ein schlechter Chef oder eine schlechte Chefin ist und kein Interesse daran hat, das zu ändern, den wird kein KI-Tool der Welt dazu bringen, sich zu ändern. Und es gibt einfach Leute, die sollten nicht Chefs und Chefinnen sein. Die wollen eigentlich nicht mit Menschen arbeiten. Die haben keine Lust, Feedback zu geben und zu empfangen. Die haben keine Lust, empathisch und wertschätzend in Teams zu arbeiten. Das gibt es einfach. Das ist okay, deswegen muss man kein schlechter Mensch sein, aber man ist dann nicht gut aufgehoben in einer Mitarbeiterführungsrolle. Der Glaube, dass man dann einfach nur magisch dem Herrn Manager oder der Frau Managerin Zugang zu einem GPT gibt und prompt wird da die Erleuchtung stattfinden und der kommt 2 Tage später und sagt, jetzt ist mir aber wichtig, Empathie und Feedback und Unternehmenskultur, das wird nicht passieren. Wie so oft ist Technologie das, was man daraus macht. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist, dass jemand erkennt, dass er oder sie nicht perfekt ist. Sind wir alle nicht. Überraschung. Aber manche von uns sind sozusagen reflektierter und manche sind weniger reflektiert. Das heißt, der gute Manager, die gute Managerin weiß, ich kann nicht alles. Ich habe nicht nur Stärken. Ich habe auch Dinge, die mir schwieriger fallen oder Dinge, wo ich immer wieder, so kleine Fettnäpfchen, wo ich immer wieder reintapse in meiner Karriere. Sachen, die mir super liegen, ganz persönlich, aber auch Sachen, die ich eigentlich nicht so gerne machen will. Daran dann zu arbeiten, kann helfen, diese Fehler, diese Schwächen ein bisschen weniger massiv zu machen, kann aber vor allem dabei auch helfen, zu sagen, ich habe eigentlich Stärken als Unternehmerin, als Unternehmer, die gar nicht so zur Geltung kommen, weil ich fast keine Zeit habe, mich ihnen zu widmen. Idealerweise schaffe ich es mit der Hilfe von KI, auch diese Stärken stärker zu machen. Und so kann man dann als Managerin, Manager, Führungskraft gegebenenfalls halt auch wirklich, wenn man ohnehin schon gut ist, dann wirklich exzellent werden.
Kann oder wie kann, dass man Entscheidungen trifft, dafür wird man ja auch bezahlt und oft gut bezahlt als Führungskraft. Ja. Aber wenn ich jetzt so von Entscheidung stehe, A, B oder C, ist das etwas, was du dann auch mit der KI besprichst oder wo mir die KI helfen kann?
Also ich glaube tatsächlich, dass Entscheidungen treffen, in Wirklichkeit je höher man raufklettert in so einer Führungsrolle, desto mehr geht es ja um Entscheidungen treffen. Und zwar idealerweise schnell treffen und nach einem guten, ich sag mal, Framework. Ne? Also wenn du mit jemandem redest, der oder die große Unternehmen führen, große Projekte leiten, die werden dir sagen, ihr ganzer Tag besteht aus nichts anderem, als ganz, 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 ganz viele Entscheidungen zu treffen, möglichst schnell und möglichst richtig. Das möchte natürlich jeder. Ne? Das Unangenehmste ist, eine Entscheidung zu treffen und sich nachher zu denken, das war jetzt nicht so toll. Ne? Passiert, kann man nicht komplett verhindern, aber man kann über die Jahre als Führungskraft sein sozusagen Framework, nachdem man Entscheidungen trifft, die Fragen, die man sich stellt, die Prioritäten, die man im Kopf hat, so perfektionieren, dass die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass die Entscheidungen, die ich getroffen habe, auch halten und sich als richtig herausstellen. Garantie gibt es wie immer keine, aber man kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Das ist jetzt tatsächlich so etwas, wo ich auch sage, das Treffen der Entscheidung wird noch ganz, ganz lange bei der Führungskraft bleiben. Die Entscheidung, wo ich am Abend heimgehe und sage, morgen muss ich entweder sagen, wir beenden dieses Projekt oder wir machen es weiter, das nehme ich mit heim. Dafür werde ich bezahlt, dafür bin ich Unternehmerin und Unternehmer, dass das auf meinen Schultern liegt. Und das ist auch gut so. Wobei KI helfen kann, ist diese Entscheidung zu treffen, die Pros und die Kontras abzuwägen, die Szenarien durchzudenken und durchzuplanen, sich zu fragen, was vergesse ich denn vielleicht? Ich sehe diese und jene Vorteile und diese und jene Nachteile, wenn ich die Entscheidung so treffe. An was denke ich denn nicht? Was hier auch noch Thema sein könnte. Also blinde Flecken jeglicher Art, Blindspots aufzuzeigen. Ja. Vielleicht auch Vorurteile, die man hat, deren man sich gar nicht bewusst ist, ne? Aufzuzeigen. Dafür, also in der Entscheidungsvorbereitung, kann KI ganz fantastisch sein und benutze ich es auch persönlich. Also in der Entscheidungsvorbereitung benutze ich es enorm viel. Und dann finde ich es irgendwo ein Punkt, wo es wieder um einen selber geht. Da hat man dann alle Daten, man hat die Recherche gemacht, man hat sich die Szenarien angesehen und dann ist es oft eine Abwägung, wo es auch ganz viel um eigenes Bauchgefühl geht, um eigene Erfahrungen, auch darum, was man will und nicht will, was man für die Organisation will und nicht will. Und das ist dann oft immer noch, finde ich, und das finde ich zum Teil auch ja sehr schön so, eine ganz persönliche Führungsentscheidung.
Jetzt hast du für dich persönlich auch ganz viele so strukturierte Anwendungen für ChatGPT. Nimmst du es auch so als, also ich nehme es auch so, dass eigentlich alles, was mich beschäftigt, worüber ich nachdenke, wo ich ständig mit Menschen drüber spreche, einfach ich auch mit der KI drüber spreche, ob das jetzt eine Buchidee ist, ob es irgendein Gedanke ist, was in einem Podcast, das beschäftigt mich. Früher hätte ich wahrscheinlich 2 Wochen nicht mehr drüber nachgedacht, jetzt rede ich mit der KI drüber und wenn es spannend ist, dann vielleicht besorge ich mir noch ein Buch oder rede mit noch drüber. Verwendest du es auch so als generelles Reflexionstool oder nicht redest wirklich. Du da lieber mit Menschen?
Ich rede mit Menschen, aber ich rede auch eher mit mir. Selber. Aha. Ich rede auch gar nicht so viel mit Menschen über, ich rede gar nicht so viel mit Menschen über Ideen und sowas. Also ich bin jemand, der sehr viel in meinem Kopf, darum bin ich glaube ich auch gut geeignet, um mit KI zu arbeiten, weil mein Prozess, mein Ideenfindungs- und Ideenschaffungsprozess ist so, dass etwas schon in meinem Kopf zu 98% gegart wird sozusagen, bis es fertig ist. Und erst dann kommt der Draft raus und dann spreche ich mit Menschen drüber, arbeite ich mit einem Team dran. Aber bei mir findet relativ viel, auch das Schreiben von Texten, findet in meinem Kopf großteils statt, bevor sie dann auf Papier kommen. Das heißt, was ich nicht tue, aber weder mit Menschen noch mit KI, ist so dieses ganz wilde brainstormen oder einfach über irgendetwas reden. Manchmal als Experiment, so als Spaß, aber eigentlich in meiner Routine findet das nicht statt.
Hast du sonst Anwendungen, von denen Normalsterbliche lernen können, die nicht so weirde Dinge machen wie du sonst in der Arbeit?
Normalsterbliche lernen. Ich finde, dass Bildergenerierung total interessant ist. Mhm. Ich bin keine Designerin, ich habe auch kein sehr starkes visuelles Auge, aber ich bin jemand, der Visuelles sehr, sehr gerne hat und sehr gern um mich hat und wahrnimmt. Also ich würde jedem empfehlen, mal mit Midjourney oder anderen bildvisuellen Design-Elementen mal zu arbeiten, ob man die dann verwendet für eigene Social-Media-Posts oder Instagram-Stories oder ob man sie einfach macht und sich anschaut und sie schön findet oder spannend findet. Das würde ich echt jedem mal empfehlen. Ich finde, das ist so eine total andere Form. Überhaupt nicht prozessual, überhaupt nicht businessorientiert notwendigerweise, kann es natürlich sein, aber einfach eine viel kreativere, ein kreativerer Zugang. Das würde ich tatsächlich jedem mal empfehlen. Was ich echt wenig mache, wo ich weiß, dass es Leute gibt, die es viel mehr machen, ist irgendwelche Reise-Itineraries oder Kochrezepte oder Entertainment-Geschichten zu machen. Bei mir ist echt, KI ist für mich eine berufliche, kreativ- und Prozessmaschine.
Und ich glaube, mich richtig zu erinnern, du nimmst das auch so für, um Templates zu erstellen,
genau,
wenn du ein Angebot schreiben musst. Wo dann
man lernt ja über sich selber im Laufe seiner Karriere viel, wenn man das zulässt. Und ich habe im Laufe meines Lebens auch gelernt, was Dinge sind, was meine Schwächen sind. Und was ich für Tendenzen habe, die immer wieder so durchkommen. Mhm. Und eine meiner Tendenzen ist, dass ich gern prokrastiniere. Ich hebe mir Dinge, die ich nicht gerne mache, bis zum letzten Moment auf. Was sind Dinge, die ich nicht gern mache? Formulare, Dokumente, Angebotsbriefe zusammenfassen, Rechnungen verschicken und schreiben. Ich bin jemand, der nicht gerne so operative, sich wiederholende Tätigkeiten macht. Mhm. Und das hat lange Zeit dazu geführt, dass ich das aufgeschoben habe. Und dann am Ende muss man es natürlich trotzdem machen, wenn man noch kein Team hat, ist zu spät dran und ärgert sich darüber, dass man eigentlich Freitagabend lieber gern wo bei einem Glas Wein sitzen würde, als jetzt irgendwelche Formulare auszufüllen oder Angebotstemplates zu schreiben. Das war ein Painpoint, den ich ganz gezielt mit KI angegangen bin und eben wieder, wir sind wieder bei der Analogie, Mitarbeiter antrainieren, wirklich über sicher eine Woche oder zwei Wochen kontinuierlich ChatGPT verschiedene Templates beigebracht habe. Eine Liste von Angeboten, die ich an potenzielle Kunden schicke, Zusammenfassungen, die ich an bereits bestehende Kunden schicke, Templates für Rechnungen, Templates für Programmentwürfe, Templates für Beratungsaufträge. Und jetzt an dem Punkt bin, wo ich einfach meinem GPT nur mehr sagen muss, gib mir die Liste der Templates, die du in deiner Rolle gelernt hast, dann wirft es mir, ich glaube momentan sind es 18 Templates aus, dann sage ich, so, jetzt verwende das Template Nummer 16, Angebotsbrief auf Englisch für Kleinstunternehmen und ändere daran bitte, dass das Projekt nur ein Monat statt zwei Monate ist und der Titel des Projekts ist dieser oder jener. Könnte ich das in Word auch machen? Selbstverständlich. Mache ich es in Word rechtzeitig? Nein, weil es eine halbe Stunde in meinem Leben ist, an der ich so leide, dass es durch dieses interaktive, erfreulichere Interagieren mit der KI die Wahrscheinlichkeit drastisch erhöht, dass ich es rechtzeitig mache und dieses Mail nicht erst Freitag um 23 Uhr ausschicke. Das habe ich gelernt.
Und du gehst dann nochmal drüber?
Ich gehe über alles immer nochmal drüber. Wahrscheinlich müsste ich es mittlerweile nicht, weil mittlerweile sind die Templates so gut, weil sie auch feingetuned ist, weil ich es mittlerweile oft gemacht habe, dass ich eigentlich keine Fehler mehr finde. Aber warum gehe ich nochmal drüber? Ich habe mir und meinem Team bei meinem Beratungsunternehmen, wir haben uns relativ strenge KI-Guidelines gegeben. Wir anonymisieren also alle Kundendaten, Was ich nicht mache, ist, ich lade also nicht in mein GPT schon den Namen eines Kunden hoch oder den Namen eines Studenten, mit dem ich arbeite. Das heißt, es ist anonymisiert. Das heißt, das, was ich oder meine Kollegin am Ende immer noch manuell machen und machen müssen, aber auch freiwillig machen, weil das unsere sozusagen Privacy, unser Privacy-Commitment ist, wir fügen Namen, Adresse, identifizierbare sozusagen Unternehmensdaten immer manuell dazu.
Aber du fügst das dann nochmal ins Word ein und stylst das ein bisschen oder kopierst das dann in ein E-Mail?
In dem Fall kopiere ich es einfach in ein Google Doc, das dann auch meine Unternehmens-, also meine sozusagen Head-Logos, Header und ähnliches hat.
Schauen wir uns das Ganze mal aus der Vogelperspektive an. Du arbeitest ja viel mit Unternehmen zusammen. Jetzt gibt es viele Leute, die interessiert das gar nicht. Ich glaube, halbe Milliarde Menschen auf der Erde nutzen ChatGPT schon regelmäßig. Was wird derzeit schon sinnvoll mit diesen Tools gemacht? Ist das alles noch so Experimentierphase? Oder kennst du schon Unternehmen, wo wirklich sehr strategisch, sehr sinnvoll KI schon total seinen Platz hat?
Also KI hat natürlich in Unternehmen schon lange ihren Platz, aber eher in so Prozessen unter der Motorhaube, ne? Also im Sales-Bereich, im Marketing-Bereich, wenn es um Automatisierung geht, wenn es um digitale Vermarktung geht, da findet seit Jahrzehnten ist der KI sozusagen schon in den Systemen drinnen. Darüber reden wir halt oft nicht, weil es nicht so sexy ist und weil es oft auch nicht so transparent ist, ne? Weil es nicht kundenbezogen ist, sondern Business to Business. Was jetzt halt passiert seit ungefähr 2 Jahren, ist, dass Unternehmen damit experimentieren, was, wenn jeder in unserem Unternehmen KI benutzt. Wenn es nicht irgendwo eingebaut ist in eine Software, die bei uns im Marketing verwendet wird, und das weiß aber eigentlich gar keiner, sondern das ist so eine Überraschungsbox mehr oder weniger, die nur die Techniker verstehen, sondern wenn jeder Einzelne im Unternehmen mit KI interagiert. Weil das ist die Realität, in der wir sind. Ne? Wenn ich als Unternehmen versuche, diese Realität zu ignorieren, heißt das nicht, dass meine Leute nicht mehr KI verwenden, sondern sie verwenden es dann, ohne es mir zu sagen. Ne? Es gibt fast niemanden heutzutage, der nicht schon mal mit GPT experimentiert, der nicht ein KI-Übersetzungstool vielleicht mal verwendet, der nicht einen Videocall vielleicht mal macht und sich das aufzeichnen lässt. Also manches ist uns vielleicht gar nicht bewusst, dass es generative KI ist, aber tatsächlich die meisten von uns verwenden KI. Wenn mir jetzt mein Chef oder meine Chefin sagt, na, bei uns im Unternehmen braucht man das aber nicht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich nicht komplett damit aufhöre, diese KI zu verwenden. Ich werde es halt dem Chef nicht mehr sagen. Ne? Das heißt, als Unternehmen muss man sich, das ist ungefähr, wir sind jetzt wieder da, wo wir sind, als das Internet begonnen hat. Natürlich kann ich sagen, nee, für uns ist das nichts, aber das ist einfach eine Welle, die nicht aufhören wird zu rollen deshalb, weil ich sage, ich, Anita Zelina, oder ich, kleines Unternehmen, mag damit nichts zu tun haben. Das ist wie ein Teil der Fabric unserer Existenz, weil es so breit verwendet wird, dass es die Art verändert, wie wir Inhalte generieren, wie wir Informationen konsumieren, wie wir Informationen und Inhalte strukturieren. Das heißt, man kann sich als Unternehmen nur auf die eine oder andere Art reinstürzen, in dieses Experiment. Ich empfehle, dass man sich strukturiert reinstürzt, dass man sich nicht von der Gefahr natürlich bei ist, dass es in einen Hype überschwappt. Ne? Die Gefahr ist, dass man sagt, wir müssen jetzt alles nur mehr mit KI machen. Alles, was wir bisher an Werten hatten, gilt nicht mehr. Alles, was wir bisher an Schwerpunkten hatten, gilt nicht mehr. Ab jetzt gibt es nur mehr KI. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man ein böses Erwachen hat ab einiger Zeit. Das andere Extrem dieser Skala ist auch nicht gut, nämlich zu sagen, das wird vorübergehen. Ich halte mir am besten die Ohren und die Augen zu und hoffe, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. In 10 Jahren gehe ich eh in Pension. Vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Auch nicht sehr zukunftsträchtig. Wie so oft im Leben liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Experimentieren, weiterbilden, sich selber, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, entscheiden, wo verändert KI was für uns und unsere Kundinnen und Kunden, verstehen, sich selber auch die Hände schmutzig machen im wahrsten Sinn des Wortes. Also ich glaube, man kann ganz viel reden über KI, aber wenn jetzt wer zuhört und sich denkt, boah, ich sollte auch mal einfach mal hinsetzen und eine halbe Stunde mit ChatGPT spielen, man versteht dann besser, worum es geht. Man versteht besser, was Sache ist. Und das würde ich eigentlich jedem Unternehmen jetzt empfehlen, weil es verändert natürlich massiv so gut wie alle Arbeitsbereiche.
Und wenn man ein bisschen Geduld hat, macht das Spielen damit auch Spaß, finde ich.
Total, das ist halt auch so wie bei jedem Spiel oder bei jedem Sport. Na, die ersten zweimal fällt man dauernd auf die Nase und denkt sich, ja, so lustig, die sagen immer alle, Snowboarden ist so toll, aber so super ist es jetzt gar nicht, ne? Das ist halt so. Ne? Die ersten paar Tage fühlt man sich irgendwie holprig und clumsy und man weiß eigentlich gar nicht, wie das geht und denkt sich, warum können das alle anderen so gut und sagen, das macht Spaß, mir macht es gar keinen Spaß. Und dann kommt halt Routine rein, ne? Wie bei jedem Sport, wie bei jedem Instrument, wie beim Sprachenlernen. Der Anfang ist halt ein bisschen mühsam und die Schwelle muss man halt irgendwie schaffen zu überspringen, so dass man ins Lernen kommt. Und das Schöne am Lernen ist ja, wenn man dann merkt, hey, man wird besser. Und den Punkt, wenn man den mal erreicht, dass die Ergebnisse besser werden und man sagt, jetzt beginne ich zu verstehen, was das Ding für mich sein kann, den muss man erreichen. Bis dahin muss man durchpowern.
Anita, blickt man noch in die Kristallkugel, die wir beide leider nicht besitzen, oder zum Glück, sonst wäre es auch fad. Aber jetzt gibt es ja sehr schlaue Leute, die sagen, KI ist in etwa so eine Technologie wie die Elektrizität und die wird früher oder später alles ändern. Wenn man sich die Welt ohne Elektrizität vorstellt, dann ist das schon mal Größenordnung.
Ja.
Oder ist dann KI so etwas wie, okay, ich habe ja ChatGPT, aber ich habe auch Microsoft Word und PowerPoint, es gibt so ein einfach zusätzliches Tool, super spannend. Was glaubst du, wie die Welt in 10, in 20 Jahren, in einer Generation ausschaut?
Ja. Ich glaube, dass KI mehr ist als einfach nur da ein bisschen eine Oberflächenspielerei und dass es eine radikale Veränderung dessen sein wird und jetzt schon ist, wo man absehen kann, es verändert, wie wir arbeiten und wie wir leben. Ist es so groß wie Elektrizität? Kann ich nicht sagen, aber so groß wie das Internet, würde ich sagen, ist es. Weil das Internet hat uns, und das ist ja eigentlich heutzutage total schwer vorzustellen, aber vor dem Internet gab es diese permanente, freie Zugänglichkeit zu jeder Art von Information nicht. Die ungehemmte, ungefilterte fast. Und die gibt es jetzt und wir haben sie als völlig selbstverständlich erlernt und wahrgenommen, aber sie hat was mit uns gemacht. Mit Geschäftsmodellen, mit unserem persönlichen Leben, damit, wie wir Zeit verbringen, damit, welche technischen Geräte wir wann wie verwenden, mit unseren Aufmerksamkeitsspannen. Also gute und schlechte Dinge. Und KI verwendet jetzt, wie wir dieses Wissen verwenden können. Also die Auffindbarkeit war das Internet und jetzt geht es, finde ich, um die Anwendbarkeit. Und ich glaube, das wird auch nochmal so radikal sein.
Also kommen interessante Zeiten auf uns zu.
Auf jeden Fall.
Schön, da auch auf dieser Welle mitzureiten. Du hast uns noch 3 Büchertipps mitgebracht.
Genau, ich habe 3 Büchertipps mitgebracht. 3 Bücher, die mich momentan und auch schon seit längerer Zeit beschäftigen. Das erste hat tatsächlich auch mit unserem Thema KI zu tun. Das ist ein Buch von der Sarah Weber mit dem Titel Das kann doch jemand anderes machen. Und da geht es um die Auswirkung von KI, die gegebenenfalls positiv ist auf unsere Arbeitswelt, dass es nämlich viele Tätigkeiten gibt, die gar nicht so spannend sind, dass sie unbedingt ein Mensch machen muss. Und darüber schreibt die Sarah Weber, wie wir uns KI also zunutze machen können in dieser Arbeitswelt. Das zweite Buch ist The Culture Map von Erin Meyer, die eine MBA-Professorin an meiner MBA-Alma Mater INSEAD ist, die ihre ganzen Recherchen dem Thema widmet, wie unterschiedliche Kulturen arbeiten. Für jeden, der schon mal in anderen Ländern beruflich war, der wird merken, dass Kultur sehr stark dazu beiträgt, was sozial erwünscht ist im Arbeitsleben oder auch nicht, wie kommuniziert wird, wie Konflikte ausgelebt werden. Und das ist quasi das umfassendste Buch, das es darüber gibt zu diesen Recherchen. Und das dritte Buch ist The Subtle Art of Not Giving an F von Mark Manson. Ein Buch, das ich sehr erfrischend finde, weil es darum geht, dass es eigentlich uns ein bisschen Wurst sein sollte, was andere davon halten, wie wir unser Leben gestalten. Kann man schnell durchlesen, liest sich leicht, aber ich fand diesen Zugang, der, finde ich, für mich ist das auch eine Erkenntnis des Älterwerdens, was uns ja allen laufend passiert, dass man eigentlich seinen eigenen Weg findet, selbst wenn vielleicht andere sagen, du hättest doch damals dort abbiegen sollen und diesen Job annehmen sollen. Das ist schon gut so, wie man sich selber entscheidet.
Schön. Ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Total. Ich habe seit einiger Zeit, bin ich glückliche Digital-Subscriberin von Slate, vom Slate-Magazin im virtuellen, einem US-Magazin, das es schon lange gibt. Und das, also ist schwer zu beschreiben, das, glaube ich, popkulturell Politik und Gesellschaft erklärt. Slate war immer an der Forefront von Diversität, Transformation, wie verändert sich die Welt, wie können wir eine Welt so gestalten, dass wir in ihr leben wollen. Und gerade jetzt in den politischen Zeiten in den USA sind die da eine total wichtige Stimme geworden, dahingehend zu sagen, wir wollen diese Welt so gestalten, dass sie weiterhin offen, international, fair und divers ist. Und Slate lese ich dafür total gern, für diese unkonventionellen Zugänge und diese starke gesellschaftliche Motivation.
Und da liest du dann Newsletter, gehst du auf die Homepage, E-Paper?
Ich lese tatsächlich Geschichten auf der Homepage dann. Mhm. Sie haben Newsletter auch, die Geschichten anteasern. Die sind oft mein Sprung hinein in die Geschichten, ist der Newsletter oft.
Und ein Creator, eine Creatorin, genderst du das eigentlich? Creator, Creatorin?
Ich bin Creatorin, mir nicht sicher. Sage ich ja schon. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob es korrekt ist, aber ja, sage ich einfach. Das ist so schwierig mit so Anglizismen.
Ja. Ja. Okay, einen Creator, eine Creatorin, die du vor den Vorhang holen möchtest.
Genau. Wir kennen vielleicht die einen oder anderen. Als das erste Mal Trump in den USA gewählt wurde zum Präsident und als ich auch in den USA gelebt habe und das täglich dort miterleben durfte, hat sich in meine Routine jemand eingefunden, der immer noch Teil meiner Routine ist, und zwar Matt Kieser, der den fantastischen Newsletter mit dem sehr treffenden Titel »What the F just happened today?« schreibt. Und dieser Newsletter tut nichts anderes, als zu sagen, was ist jetzt gerade passiert und warum ist die Welt so, wie sie ist? Also erklärt die Welt in, finde ich, sehr eingänglicher und konversationeller Form. Damals dachte ich mir, das wird vielleicht nur, und er dachte sich das, glaube ich, auch, es wird vielleicht nur ein paar Monate dauern. Dann kam aber die Pandemie, ein paar Krisen, der zweite Trump-Term. Also es gibt immer noch genug, was er in seinen Newsletter hineinfüllen kann. Die Welt ist immer noch erklärungsbedürftig.
Wird sie hoffentlich auch noch lange bleiben, damit wir diesen Podcast auch weitermachen können. Und das mit Fokus USA?
Fokus USA Welt? Schon. Also ehrlicherweise schon Fokus USA, aber so ein bisschen Welt drumherum. Mhm. Also ein bisschen weniger US-zentristisch als viele andere US-Newsletter.
Liebe Anita, danke für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Andreas.
Was nehme ich mir mit? Erstens, ChatGPT ist wie ein Junior im Team. Anita vergleicht ChatGPT mit einer neuen, motivierten, aber noch planlosen Mitarbeiterin. Je besser du sie einschulst, über deine Werte sprichst, über deine Pläne, über das Unternehmen, über die Zielgruppe, das Produkt, also je mehr Informationen du dieser neuen Mitarbeiterin, nämlich ChatGPT, gibst, desto bessere Resultate wird sie erzielen. Und mit der Memory-Funktion, also der Erinnerungsfunktion von ChatGPT und den Custom-GPTs, kannst du diese Informationen bei ChatGPT auch speichern und musst nicht jedes Mal wieder bei Null anfangen. Zweitens, ChatGPT ersetzt kein Fachwissen. Es ist aber ein Turbo, das dir bei deinen Recherchen helfen kann. Für zeitraubende Aufgaben wie das Durchforsten von Gesetzestexten, von Markt- oder Konkurrenzanalysen oder das Lesen von langen Reports ist ChatGPT aber Gold wert. Und ganz wichtig, es braucht aber, sagt Anita, immer einen Human in the Loop, also immer eine Person, die sich damit auskennt und nochmal drauf schaut. Darum brauchst du Fachwissen oder musst Leute wie zum Beispiel AnwältInnen zu Rate ziehen, die sich mit dem Output der KI auskennen. Drittens. ChatGPT macht gute ChefInnen zu sehr guten ChefInnen, schlechte Chefs aber nicht zu guten. Wer ohnehin schon empathisch und reflektiert führt, der kann mit KI noch kreativer, besser und schneller werden. Wer aber noch nie Interesse hatte an Feedback oder an Kreativität in seinem Führungsstil, dem wird auch ChatGPT nicht dabei helfen, besser zu werden, sagt Anita. Denn diese Eigenschaften, die kann man ChatGPT nur einpflanzen, wenn man sie selber auch schon hat.
Hier ist wieder Peter, euer Hörer des Monats, euer stolzer Hörer des Monats. Und danke, Andreas, für dein, was ich mir mitnehme, das ich immer super spannend finde. Ich darf euch heute noch kurz erzählen, warum ich so gerne Erklär mir die Welt höre, weil ich bei den Folgen, die ich mir anhöre, und das sind immer viele und immer mehr, das auch leidenschaftlich und gerne mit meiner Familie diskutiere und die das auch in vielen Bereichen sehr spannend finden. Heute habe ich daher meine Familie als Gastsprecher mit, die die nun wirklich wichtigen Punkte ansagen.
Mitarbeit Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann. Kamera und Videoschnitt Alexander Kohmann von Domotion.
Audioschnitt Dominik Lanterdinger von Audiofunnel.
Vermarktung Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link.
So, das ist Family Business. Ich darf noch mich bedanken bei den Unternehmen, die schon eine Werbung in unserem Podcast Erklär mir die Welt geschaltet haben. Ich darf euch alle einladen, dass sie, die sich das leisten können und wollen, auch kleinere Unternehmen, eine Werbung direkt auf erklärmir.at/Werbung buchen. Das geht von 1.000 bis 2.500 Euro. Oder nehmt bitte gerne mit Therese und Stefan von Missing Link Kontakt auf. Danke an alle Unternehmen, die schon eine Werbung geschaltet haben. Und danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Das ist ein kleiner Beitrag. Den kann man sich wirklich leisten. Man verzichtet einmal auf 2 Bier in der Woche und das 3 Wochen lang und dann ist das schon herinnen. Macht's das bitte. Empfehlen kann ich heute die Folge 342, leider aktuell, aber ganz besonders spannend und super toll gemacht. Erklär mir den Krieg mit Franz Stefan Gadi. Ich wünsche euch eine gute Zeit, tolle weitere Folgen mit Erklär mir die Welt. Liebe Grüße, Peter.